Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Weihnachtstag mit DRS Eis.
Manchmal sieht man der Kirche nicht an, dass sie eine Kirche ist. Aber eine Kirche muss ja auch nicht unbedingt ein grosses Gebäude mit einem Turm drauf oben sein. Eine Kirche kann auch ein kleiner Raum sein, in einem Bahnhof. In jedem grösseren Bahnhof in der Schweiz hat es eine Kirche mit Seelsorger, wo man mit seinen Sorgen und Ängsten kann haben oder auch einfach mit dem Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Im Hauptbahnhof Zürich zum Beispiel geht man hier zu der katholischen Seelsorgerin Rita Inderbitzin. Sie ist Gast im «Menschen und Horizonte» hier auf ihres Eis, am Mikrofon Regi Sager.
The wall, and it's in.
Bahnhof, vom Hauptbahnhof Zürich kann man sich verpflegen, man kann Kleider posten zum Zahnarzt, ins Fitnesscenter, auf die Bank und man kann in die Kirche. Es hat einen interreligiösen Begegnungsraum, einen Raum der Stille. Und dort treffen wir die Innerschweizerin Rita Inderbitzin, unseren Gast im Menschen und Horizonte hier auf deren Seis. Seit Anfang Juli leitet die 50-jährige katholische Seelsorgerin in der Bahnhofskirche ein Team von 20 Freiwilligen zusammen mit ihrem reformierten Kollegen Roman Angst. Die Bahnhofskirche in Zürich, die findet man im Dienstleistungsgeschoss in der Nähe der Schliessfächer. Etwa 300 bis 500 Leute gehen dort jeden Tag vorbei. Sie zünden Kerzen an, beten oder reden mit den Seelsorgern. Nathalie Zeindler hat für DRS 1 Rita Inderbitzin in der Bahnhofskirche besucht.
Rita Inderbitzin trägt einen roten Pullover, die Farbe der Kraft. Und genau so begrüßt sie mich auch, mit einem Lachen und mit einem festen Händedruck. Eigentlich ist sie gelernte Hauswirtschafts- und Handarbeitslehrerin. Dass Rita Inderbitzin einmal als Seelsorgerin in der Bahnhofkirche arbeitet, hat sie schon länger beschlossen.
Ich habe vor 2 Jahren das erste Mal davon gehört, dass eine Stelle ausgeschrieben ist am Bahnhof. Und habe gefunden, das wäre etwas. Aber habe auch gemerkt, dass mir noch ein bisschen Grundlagen fehlen, dass ich für Seelsorgegespräche doch noch eine Weiterbildung machen müsste. Und habe dann beschlossen, mich vor 2 Jahren eben nicht zu bewerben, sondern zu warten, Weiterbildungen zu machen in lösungsorientierter Seelsorge. Und wo dann jetzt die Stelle frei geworden ist vom Toni Zimmermann, als er pensioniert worden ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich es probieren. Das wäre wirklich meine Traumstelle, hier am Bahnhof zu arbeiten. Und die Idee, die mich, glaube ich, wirklich am meisten fasziniert hier auf dem Bahnhof, ist der Raum der Stille, der Gesprächsmöglichkeit und auch der Pfarrei, wo ich gemerkt habe, in der Pfarrei gibt es so viel zu tun immer an vielen Sachen, dass Seelsorgegespräche manchmal einfach zu kurz kommen. Oder wenn ich meine Agenda überfüllt hatte, dann war es am einfachsten, die Seelsorgegespräche abzusagen oder gar nicht erst abzumachen. Und da merke ich, da ist die Möglichkeit für Seelsorgegespräche, da ist man für das da und die Leute nutzen das auch wirklich. Und das finde ich super, dass die Kirche das anbietet, dass das überhaupt möglich ist und gleichzeitig super, dass ich das da machen darf, weil ich darin wirklich auch meine Berufung sehe, dass es mir da eben auch wohl ist und ich danach auch merke, dass die Leute, die rausgehen, ihnen auch wohl ist.
Seelsorgegespräche seien in den Kirchen nicht einfach so vergessen gegangen, sagt Rita Inderbitzin. Aber es sei halt auch in Zeiten vom Spardrucken so, dass nicht mehr alle Stellen in den Pfarreien besetzt seien. Es gibt noch etwas anderes, wo Rita Inderbitzin zuletzt als pastorale Assistentin immer wieder einmal festgestellt hat. Die Leute haben in den Pfarreien nicht das gleiche Zutrauen wie hier am Bahnhof, wo sie anonym sein können. Wenn die Türen vom Büro der Rita Inderbitzin zugeht, haben die Leute das Gefühl, dass nichts mehr rausgeht. In den Pfarreien ist immer ein bisschen die Angst da, dass einem zum Beispiel der Nachbar könnte sehen, wenn man ins Pfarrhaus geht. Darum ist es der Rita Inderbitzin wichtig, dass sich Menschen aufgehoben fühlen. Es ist vor allem das Gerechtigkeitsgefühl, das sie dazu gebracht hat, in die Seelsorge zu gehen.
Da treffen Sie natürlich gerade meinen Punkt. Gerechtigkeit ist mir ein Riesenanliegen, schon immer gewesen. Ich glaube, ich hatte als Kind schon es nicht gern gehabt, wenn es nicht gerecht war. Und habe auch selber gelitten, wenn es nicht gerecht war. Und das ist mir ein Anliegen, mich für Gerechtigkeit einzusetzen auf allen Ebenen. Auch für Frauen in der Kirche zum Beispiel. Aber vor allem auch für Menschen, die keine Stimme haben, ihnen eine Stimme zu geben oder mit ihnen die Stimme zu erheben. Gerechtigkeit auch schon, die Frage nur schon mit welchem Glück darf ich da sitzen? Darf ich da den Beruf ausüben, den ich gerne ausübe? Darf dabei noch Geld verdienen? Und meine Existenz ist soweit gesichert. Und andere Menschen werden noch jemand anders geboren und haben ganz andere Voraussetzungen. Und wie können wir das machen, dass es wenigstens annähernde Gerechtigkeit kann geben in dieser Welt? Ich bin in Zimmersee aufgewachsen und Zimmersee ist Bethlehem-Mission Immersee beheimatet. Und als Kind sind die Missionare bei uns daheim vorbeigekommen, einen Kaffee trinken, bevor sie auf Afrika oder China gegangen sind. Und für uns war das ein Wahnsinnserlebnis. Das waren Menschen, die das erlebt haben in Afrika, in China. Und wir sind fasziniert gewesen und haben dann auch in der Fastenzeit unser Fastenkessel gehabt und haben immer gewusst, zu wem das denn das geht, zu welchem Pater. Die Pater sind vorbeigekommen, haben uns auch wieder erzählt, wie sie das Geld gebraucht haben, was passiert ist. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr prägend gewesen, weil ich habe mit 8 beschlossen, dass ich einmal mit der Bethlehem-Mission immer sehr in den Einsatz gehe. Und das habe ich ja dann auch durchgezogen.
Sie sind dann später eben auf Sambia gegangen, auf das kommen wir dann noch zu reden. Jetzt würde ich aber gleich noch gerne auf den Punkt zurückkommen, den Sie vorher erwähnt haben. Sie wollen auch ein Zeichen für die Frauen setzen. Also wenn wir jetzt da von Ihrem Engagement als katholische Seelsorgerin reden, dann fällt einem ja sofort ein, dass die Frauen in der katholischen Kirche eigentlich nur sehr wenig zu sagen haben. Wenn Sie da ein bisschen Gegensteuer geben auch?
Also sagen dürfen wir viel. Es ist wohl mehr einfach noch nicht die Gerechtigkeit da in der Hierarchie. Und ich denke, wir Frauen müssen das nutzen, was wir haben, die Sprache, die wir haben. Was ich da an der Bahnhofkirche natürlich an einer ökumenischen Stelle sehr geniessen, ist für die Leute, sie kommen daher. Und es ist einfach eine Seelsorgerin, ein Seelsorger da. Es ist weder die Frage nach der Konfession. Und sie schätzen das, dass auch eine Frau da ist. Und in der Pfarrei ist es natürlich schon vielmals auch so gewesen, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe und die Leute das sehr geschätzt haben. Aber ein Priester wäre halt schon einfach nur, ja. Und gewisse Sachen, da sind uns Frauen einfach auch die Hände gebunden, wo wir nicht dürfen, Eucharistie feiern, wo wir zwar schöne Gottesdienste machen können, aber einfach so gewisse Sachen, wo dann ein Priester muss kommen. Und das erlebe ich da natürlich in der Bahnhofkirche als solches nicht und geniesse das auch. Ich habe auch schon Rückmeldungen bekommen auf die Wegwort, dass man merke, dass eine Frau da mitarbeite und dass es auch nur einen anderen Blickwinkel gibt. Und ich denke, das ist eine Chance, die ich muss nutzen nach bestem Wissen und Gewissen.
Die Wegworte sind Gedanken für den Tag, wo die Seelsorger auf ein Blatt schreiben und wo die Leute können in den Bahnhofkirche mitnehmen. Man spürt also, dass da eine weibliche Kraft am Bahnhof präsent ist, eine, die sich auf die Seite der Schwachen und auch auf die Seite der Frauen stellt.
Das sind Frauen, das sind Menschen an den Rand gedrängt und da die Stimme miterheben. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, dass für, da bin ich eigentlich nicht mehr so dabei, sondern mehr mit. Also nicht für die Frauen reden, sondern mit den Frauen reden. Nicht für die Armen die Stimme erheben, sondern mit den Armen die Stimme erheben. Und das finde ich etwas Wichtiges, dass wir da nicht eine andere Funktion übernehmen, so ein bisschen eine andere Art von Paternalismus, sondern dass da wirklich auch ein gemeinsames Unterwegssein ist. Und da drinnen, denke ich, liegt auch die Stärke jetzt, gerade wenn Sie vorher da angesprochen haben, von der Frauenvernetzung in der Kirche. Da drin liegt die Stärke, dass man eben miteinander etwas unternimmt, die Stimme erhebt.
Können Sie sich an ein prägendes Seelsorgegespräch erinnern?
Es gibt ganz Verschiedenes. Eins, so ein verrücktes Gespräch, jemand, der unter der Tür steht, lacht und kaum da im Büro innen ist, fangen die Tränen an zu fliessen und sie erzählt aus ihrem Leben, aus ihrer Geschichte, all das Schwere, lässt ab und ab und ab. Wir kommen in ein kleines Gespräch und am Schluss bedankt sie sich für das Gespräch und geht nicht mehr mit einem Lachen, aber mit einem Lächeln und mit einem glücklichen Gesicht raus. Und ich denke, ja, das sind Momente, wo der Segen Gottes spürbar ist. Es hat auch Zeiten in meinem Leben, wo ich nicht wahnsinnig oft zu Kirche gegangen bin und auch mit Gott mehr Fragen hatte. Aber so das Suchen und der Glaube, der hat mich eigentlich immer begleitet. Und dass ich Theologie studiert habe, hat eigentlich schon damit zu tun, dass ich in diesen missionarischen Einsätzen, die ich war, einem Glauben begegnet bin, der mir sehr grossen Eindruck gemacht hat und wo ich das Gefühl hatte, also da sind wir ja in Europa, die missionieren gehen, sind wir eigentlich die Missionskirche. Wo ich dann gemerkt habe, da möchte ich gerne dranbleiben, da möchte ich gerne weitermachen. Auch im Sinn natürlich mit dem Gerechtigkeitsgedanken im Hintergrund.
Die katholische Seelsorgerin Rita Inderbitzin im Gespräch mit der Nathalie Zeindler. Was sind das für Gründe, warum die Leute in eine Bahnhofskirche gehen? Mit was wird Rita Inderbitzin alles konfrontiert in einem Seelsorgegespräch? Das hören wir gerade als nächstes im «Menschen und Horizonte» hier auf DRS 1.
Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Ooh,
Merry Christmas, baby. Should you treat me nice? Give me that love for Christmas. Now I'm living in paradise.
I got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. I got all that good music on my radio. I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. We got all that good music on our radio.
Well, I wanna kiss you, Bonnie.
Well, I'm standing here near the mistletoe.
Sandy came down the chimney about a half past three.
Left these pretty presents that you see before me.
Ooh, Merry Christmas, pretty baby.
Charles, you sure been good to me.
I haven't had a drink this morning. I'm all lit up.
Ooh, baby, I'm all lit up.
I'm all lit up. Ooh, like a
Christmas tree.
Bonnie Raitt und Jos Brown auf der Seite mit Merry Christmas, Baby. Die katholische Seelsorgerin Rita Inderbitzin arbeitet in der Bahnhofskirche am Hauptbahnhof Zürich. Wer Sorgen hat oder wer das Bedürfnis hat, Fragen rund um den Glauben mit jemandem zu besprechen, findet in dieser Kirche immer ein Ohr bei ihr und bei ihrem 20-köpfigen Team. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit suchen viele Menschen ein Gespräch mit den Seelsorger. Der Grundstein für Rita Inderbitzin, ihren christlichen Glauben, ist schon ihrer Familie gelegt worden, hat sie der Nathalie Zeindler erzählt. Ihre Familie ist auch über den Glauben geredet worden.
Ja, sehr viel natürlich. Das war Teil des täglichen Lebens. Bis zur Auseinandersetzung, ob man jetzt am Sonntag zur Kirche geht oder nicht. Es war auch die Zeit, in der es im Gymnasium oben Studentenmesse gab, wo wir wahnsinnig gerne gegangen wären und wo es geheiss hat, solange ihr noch in die Schule geht, geht ihr in die Schulmesse und in den Gottesdienst vom Dorf. Also Auseinandersetzungen haben natürlich schon sehr viel stattgefunden und die Diskussionen sind wichtig für mich und wahrscheinlich auch prägend und für meine Schwester.
Aber Tatsache ist ja auch, dass Gottesdienste am Sonntag heutzutage nicht mehr gut besucht sind und es auch immer mehr Kirchenaustritt gibt. Wie begegnet denn die Bahnhof Kirche deren Entwicklung?
Vielleicht als Beispiel, wir haben hier keinen Kirchenturm. Wir haben nichts, das irgendwo zeigt, dass da eine Kirche ist. Was wir haben, ist wirklich, wir sind da, wo die Leute sind und wo die Leute in Bewegung sind und einen Moment vom Rückzug brauchen. So, in dem Sinn Kirche. In dem Sinn Kirche, die zu den Leuten geht, dort, wo die Leute eben sind. Aber wir gehen auch nicht auf die Leute zu. Also ich gehe nicht da mit dem Wegwort im Bahnhof rum und missionieren oder die Leute versuchen, in die Kirche zu bringen, sondern wir sind da präsent und öffnen den Leuten die Möglichkeit, einen Raum der Stille, einen Raum des Gesprächs, einen Raum der Zeit, wo sie können in Anspruch nehmen oder nicht, wie es ihnen wohl ist, den Menschen da.
Stichwort Raum der Zeit. Tun sich die Menschen noch das zugestehen, dass sie durchschnaufen müssen, dass sie ein bisschen zu sich selber kommen müssen in dieser hektischen Welt?
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch immer wieder mehr. Da redet auch davon, dass viele Menschen auch krank werden, wenn sie die Zeit sich nicht mehr nehmen, sich das nicht mehr gönnen können. Und da merken wir auch, dass das wichtig ist für die Leute und sie sich die Zeit nehmen und das auch geniessen, je nachdem, manchmal kürzer, manchmal länger, dass es da möglich ist. Und ich habe gerade letztens ist eine Schulklasse da gewesen, die sind zufällig da gewesen, also sind nicht angemeldet gewesen. Ich habe ihnen dann kurz ein bisschen von der Bahnhofkirche erzählt und sie sind dann in die Bahnhofkirche gekommen, auch fürs Abendgebet. Und als sie rausgekommen sind, haben sie gesagt, wow, das ist so schön still gewesen. Da draussen geht wieder der Rummel. Also so der Gegensatz, wo sie wirklich gespürt haben und auch wahrgenommen haben als etwas, was wertvoll ist. Und ich denke, das ist wirklich unsere Chance da am Bahnhof.
Gerade in der Weihnachtszeit sind Menschen wieder mehr daheim. Probleme werden vielleicht auch spürbarer, es wird früher dunkel und man zieht Bilanz.
Ich weiss einfach, dass um Weihnachten um so familiäre Probleme Hochkonjunktur haben. Und was ich merke, die Leute kommen wirklich daher mit sich und ihren Sorgen. Also ihr Leben, ihre Ängste, Nöte, Beziehungen bringen sie daher und legen das eigentlich sehr offen und ehrlich uns auf den Tisch und gehen je nachdem gestärkt oder mit der Idee vom nächsten Schritt da wieder raus. Und das wird so sein im Dezember wie im Januar.
Das Jahr 2011 war geprägt von vielen Aufständen und Krisen. Die Euro-Krise, die Aufstände in der arabischen Welt. Ist das auch ein Thema in den Seelsorgegesprächen?
Ich habe wahrscheinlich, hoffentlich sage ich es jetzt nicht falsch, aber ich würde sagen, zwei Gespräche zu diesem Thema. Einmal auf ein Wegwort, eine Reaktion auf ein Wegwort, das dann auch das ausgelöst hat. Ja, wo ist denn die Gerechtigkeit oder wie sieht das aus mit der Euro-Krise? Und das Zweite ist, wo jemand das zum Thema gemacht hat im Gespräch. Aber sonst sind es wirklich viel mehr andere Probleme, die da zur Sprache kommen.
Es sind vor allem familiäre Probleme, Beziehungsprobleme und Missbrüche, wo Rita Inderbitzin damit konfrontiert wird. Sie merkt auch, dass Leute von verschiedensten Religionen am Bahnhof ganz friedlich nebeneinander sitzen und öppe auch beten. Das sei immer ein schönes Bild, wenn sie selber das Abendgebet halte und hindurch ein Moslem betet. Dafür brauche ich Toleranz auf beiden Seiten. Aber die sei eben nicht immer und überall vorhanden. Darum weist Rita Inderbitzin immer wieder auch auf den Gemeinschaftsgedanken hin.
Ja, also da frage ich mich schon, weil wir haben ja da in den Kirchen auch die Kerzen mit den Symbolen der fünf grossen Religionen und wir verteilen auch den Leuten, die so eine kleine Heimkerze posten, gerne das Blatt, also geben wir mit auf den Weg mit den goldigen Regeln, wo in diesen Religionen in allen vorkommt, in ähnlichem Wortlaut und wo eine Dialogbasis und eine ethische Grundlage sind, wo man darauf gemeinsam aufbauen könnte, ohne dass man müsste kriegen und streiten miteinander. Und wenn man dort anfängt, an der Basis, dann ist es möglich.
Und die andere Stärke ist, mit Menschen zu reden, auch herauszufinden, wo der Schuh drückt. Wo finden Sie ganz persönlich die Distanz zu Ihrem Alltag als Seelsorgerin?
Also ich denke, ein grosses Geschenk ist, dass wir da das zweite die Stellenleitung haben, dass ich mit dem Roman Angst auch einmal abladen kann. auch Gespräche, meine Unsicherheiten formulieren oder auch ja, einen Weg finden oder vielleicht auch noch eine Idee, was auch noch möglich gewesen wäre, dass wir auch Supervision haben, dass wir wirklich auch von außen Hilfe für unser Zusammenarbeiten, aber auch für Fallbeispiele können in Anspruch nehmen, dass das möglich ist. Ich wohne in Küsnacht am Rigi, das ist am See. Ich liebe den See unheimlich. Im Sommer bin ich auch am Abend, wenn ich nach dem 7. noch auf Küsnacht bin und go schwimmen am Abend. Auch jetzt, wenn irgendwie ein Stückchen von meinem Weg oder am freien Wochenende möglich ist, dann bin ich auf einem Schiff, auf dem See. Da kann ich schon sehr viel auch an Distanz arbeiten.
Als Seelsorgerin haben Sie ja gelernt, sich abzugrenzen von den Problemen von anderen Menschen. Gibt es aber trotzdem Fälle, die Ihnen zu denken geben und wo Sie auch lange Zeit dann später noch verfolgen?
Also es hat einen konkreten Fall gegeben, der mich sehr beschäftigt hat, wo da eine Frau vorbeigekommen ist und erzählt hat und in einem Nebensatz noch ganz, ganz Schwieriges auch noch gesagt hat. Und ich bin wie, ja, und ich bin heimgegangen und ich bin wieder da arbeiten und ich bin heimgegangen und habe trotz Velofahren und Schifffahren das wie nicht können, so schnell ablecken. Aber ich denke, das ist Teil von der Realität. Ich habe dann mit dem Roman Angst eben darüber reden und Klärung gefunden, auch für mich in dem Gespräch, was da gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Und das Wichtige ist, glaube ich, schon, dass es mir nie als so grosses Problem aufgekommen ist wie eine grosse Bürde, sondern ich immer wie auch wohlwollend die Frau mit guten Gedanken haben können, versuchen zu unterstützen in all dem, was mich beschäftigt hat. Und das denke ich, wenn einem das gelingt, dass das aber dann auch segensreich für einen selber kann sein, wenn man wie so kann versuchen, im Gebet, im Gedanken, die Person zu unterstützen.
Jemandem können helfen, tut also auch einem selber gut. Und das gilt sicher nicht nur für die Bahnhofspfarrerin Rita Inderbitzin. Geholfen hat Rita Inderbitzin aber auch schon früher, als sie in Afrika unterwegs war. Mehr dazu gerade als nächstes hier auf DRS1.
C'è una parte di me che tacere non sa quando guardo l'odio che c'è, il dolore, la povertà, mi rivedo bambino io che correvo nel blu. Era stupendo.
Gast im «Menschen und Horizonte» am Weihnachtstag hier auf der Seite ist Bahnhofspfarrerin Rita Inderbitzin. Menschen helfen ist für sie eine Bereicherung. Im Moment sind das Menschen, die am Hauptbahnhof Zürich beehren, in der Bahnhofskirche vorbeikommen und das Gespräch suchen. Früher sind das zum Beispiel Menschen in Sambia gewesen, im südlichen Afrika, wie sie der Reporterin Nathalie Zeindler erzählt hat.
Rita Inderbitzin war zweimal in Sambia für ein kirchliches Projekt, einmal in den 80er Jahren und dann noch von 2001 bis 2005. Sie hat dort ein Waisenmädchen unterstützt, auch dort drin, dass sie Schulen besuchen können. Es ist vor allem darum gegangen, diesen Mädchen trotz Armut neue Wege aus der Abhängigkeit aufzuzeigen.
Also das sind zwei ganz unterschiedliche Projekte gewesen. In den 80er Jahren, als ich in Sambia war, ist das in einer integrierte Pfarreiarbeit, wie man dem sagt, gsi. Also das ist ein Priester, ein Katechet, ein Einheimischer und eine Kollegin als Pflegefachfrau und ich als Handarbeit- und Hauswirtschaftslehrerin. Und integrale Pastoral in dem Sinn, dass es nicht nur darum gegangen ist, mit den Leuten zu beten, sondern eben auch zu fördern im Armenviertel. Also wir haben dort im Armenviertel gewohnt und gelebt mit den Leuten. Und dann eben auch versucht, diesen Leuten zu helfen, ihre Lage in diesem Armenviertel zu verbessern. Und das war klar, die Kollegin als Pflegefachfrau und ich als Handarbeit- und Hauswirtschaftslehrerin, wir sind vor allem in der Frauenförderung dort tätig gewesen. Also den Frauen Nähe beibringen, gesunde Ernährung, Lismen, wobei das haben sie sehr gut selber können, einfach so kleine Erwerbsmöglichkeiten, dass sie die Familie haben können über Wasser halten. Und der zweite Einsatz, das war dann in einem Waisenprojekt, wo 50 Waisenmädchen ein Zuhause gefunden haben. Und zwar sind das Vollwaisen von Eltern, die an HIV und AIDS gestorben sind. Und in dem zweiten Projekt ist es wieder ganz klar um Frauenförderung gegangen, also in der Förderung von diesen Mädchen in dieser fast aussichtslosen Situation, wo keine Familie mehr hatten oder nicht mehr gefunden haben, wo parat war, sie aufzunehmen und für sie zu schauen und zu sorgen. Und wir haben ihnen dann ein Zuhause gegeben, die Möglichkeit, dass sie in die Schule gegangen sind und dann eben dazu auch eine Förderung nebendran, wo mir mein Handarbeit- und Hauswirtschaftslehrerinnen sie zu Hilfe gekommen ist, wo ich ihnen da natürlich einiges können zeigen, was man noch so machen kann.
Sie reden über die Frauenförderung, also das Frauenthema spielt eigentlich eine wichtige Rolle in Ihrem Leben.
Das ist so. Ich bin eine Frau und bin sehr gerne eine Frau. Gleichberechtigung gehört für mich da auch in die Gerechtigkeitsfrage hinein. Und in Sambia habe ich natürlich auch gelernt, was es heisst, eine Frau weiterzubilden und ihr auf die Sprünge zu helfen. Das hat Familie gerettet. Bei den Männern ist das traurig, aber es ist so, nie in der gleichen Art früchtetragend gsi. Und ich habe auch bei Familien, wo der Vater zuerst gestorben ist an HIV und AIDS und die Mutter noch gelebt hat, die Kinder haben einfach die grössere Chance gehabt. Die Mütter sind Kämpferinnen gewesen und das grösste Anliegen, dass die Kinder eben noch in die Schule gehen können, dass sie eine Ausbildung haben, bevor sie sterben. Und bei den Männern, die haben manchmal einfach nur noch das Elend gesehen und haben sich ins Elend getrunken und nicht mehr die Energie gehabt, dann auch für die Familie zu schauen in dieser Art. Und so habe dann gemerkt auch, dass meine Aufgabe eigentlich ist, die Mädchen, neben dem, was ich an Fachlichem konnte bieten, auch zu fördern darin, dass sie trauen, sich selber zu sein. Vor allem auch als Frauen dürfen auch mal Nein sagen. Weil das ist ihre Lebensrettung, wenn sie im richtigen Moment Nein sagen können. Und gleichzeitig, dass sie dieser Kultur nicht verloren gehen. Weil sie ohne Eltern und ohne Erwachsene, wo ihnen nahe, familiennahe beistehen, nicht die Achtung auch vor den Eltern und vor den Erwachsenen verlieren, weil sie sonst keine Chance haben, in dieser Kultur zu leben.
Sie haben den jungen Mädchen geholfen und sie ermutigen auch, einmal Nein zu sagen, zu ihren Wünschen zu stehen. Was für eine Rolle spielt die Selbstbestimmtheit ganz persönlich in Ihrem Leben?
Ich bin als Kind mit meiner Selbstbestimmtheit oder Ehrlichkeit zweimal angerannt. Einmal im Kindergarten. Wir mussten immer einstehen, bevor wir rausgehen konnten. Die Frage der Kindergärtnerin war, und sind alle schön ruhig? Und wir mussten immer im Chor sagen, ja. Und wir sind zur Tür raus und natürlich geschwätzt. Ist ja klar. Und einmal habe ich gefunden, ja, warum sage ich eigentlich ja? Ich halte mich ja gleich nicht dran und habe Nein gesagt. Und das ist mir sehr schlecht bekommen, weil ich dann noch einmal zurück musste und bin dann erst eine Viertelstunde später zum Schulzimmer rausgekommen. Und einmal war im Religionsunterricht. Nach der Erstkommunion ist der Pfarrer im Religionsunterricht gekommen und hat gefragt, wer wird Ministrant werden. Und ich habe natürlich gefunden, ja gut, wenn er fragt, ich kann ja die Hand aufhaben. Und das hat natürlich schallendes Gelächter gegeben, weil zu dieser Zeit hat es noch keine Frauen gegeben, die ministrieren. Und alle haben das Gefühl, ich wüsste das nicht. Und ich habe das sehr wohl gewusst. Aber ich habe gefunden, ja, warum nicht? Man kann es ja probieren. Und ja, ich denke, das sind so Beispiele aus meinem Leben, die zeigen, dass ich so immer wieder versucht habe, selber zu bestimmen, auch wenn das nicht unbedingt geschätzt worden ist. Und wenn ich jetzt das so auf Kinder in Sambia schaue, dann denke ich, vor allem in dieser Zeit von HIV und AIDS, gerade im Beziehungsleben, im Sexualleben, ist die Frau eigentlich am Mann unterlegen. Und wenn der Mann sagt, ich möchte gerne etwas von dir, hat sie eigentlich nur Ja zu sagen. Und wenn es dort der Mädchen gelingt, auch mal Nein zu sagen, dann kann das ihre Überlebenschance sein. Ganz schlicht, wenn sie dort so selbstbewusst sind und sagen Nein.
Zu seinen Gedanken und Taten stehen. Das ist der katholischen Bahnhofseelsorgerin Rita Inderbitzin schon immer wichtig gewesen. Wenn sie von ihrem Einsatz in Sambia redet, fällt ihr vor allem eins auf. Der Glaube, die Religion und das Leben kann man in Afrika kaum voneinander trennen. In der Schweiz fühlt sie sich darum manchmal ein bisschen als Grenzgängerin.
Ja, ich denke, so im normalen Alltag. In meinem Freundeskreis wissen alle, dass ich Theologin bin, dass ich da in der Bahnhofkirche arbeite, so ist das kein Problem. Aber einfach so in neuen Kreisen oder so, dass manchmal fast müssen zu verteidigen, dass man Theologin ist, dass man in der Kirche arbeitet und dann ausgerechnet noch als Frau und dann noch in der katholischen Kirche. Und in Sambia ist das wie ein Leben ohne Glauben gar nicht vorstellbar. Und auch so das Enge von katholisch oder reformiert. Die Frauen haben mir Sambia schnell mal beigebracht. Weißt du, in welcher Kirche, dass du bettest? Wichtig ist, dass du bettest. Das Grundverständnis für den Glauben an Schöpfer, an Kraft, wo hinter und in allem innen steht, die ist in Sambia Teil vom Leben. Und da habe ich mehr das Gefühl, sind wir immer wieder auf der Suche nach unseren Wurzeln, nach unserem Glauben, nach, vielleicht auch, weil wir da auch viel mehr mit dem Kopf an die Sachen gehen. In Sambia wird das gelebt, ein Gottesdienst mit Tanz und Musik und Trommeln, Kinder, die können klatschen, bevor sie laufen können. Also das ist etwas Ganzheitliches auch im Glauben, das da bei uns manchmal halt auch ein bisschen gespalten ist. Auf den Kopf fixiert der Glaube mit all unseren Fragen und Denken und wo wir den Segen und die Kraft und das Gespüren manchmal auch zu wenig Raum geben an dem.
Besteht dann Gefahr, dass man auch als Missionarin betrachtet wird, wenn man probiert, den Leuten den Glauben näher zu bringen oder mit ihnen über den Glauben zu reden?
Missionarin ist so ein Thema. Ich sage, ich sei Missionarin. Ich sage das ehrlich. Es macht mich ein bisschen zu einer Aussenseiterin, je nachdem. Aber es kommt natürlich darauf an, wie man das Wort Mission, Missionarin versteht. Und ich sehe mich da drin als jemand, der den Dialog sucht, der das Gespräch sucht zu den Menschen und der es nicht scheucht, zu eigenen Glauben, Überzeugung, Vorstellung vom Leben, von Gerechtigkeit zu stehen und das auch in die Diskussion einzubringen. Und das, denke ich, das ist für mich missionarisch, dass ich das ins Spiel bringe, im Beruf, im Privatleben. Aber ich sage immer auch, Missionarin sein, für das muss man nicht Theologin sein. Das kann man beim WC putzen, das kann man, wenn man eine Arbeit überzeugt macht und im Dienst an den Mitmenschen und im Dialog mit den Mitmenschen macht, dann ist es, was immer, missionarisch.
Und eine Missionarin sei sie mit Liebe und Ziel, sagt Rita Inderbitzin von sich selber. Was eine Bahnhofspfarrerin macht, wenn sie nicht am Arbeiten ist, das hören wir im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf DRS1.
Smile. I get a notion.
Hier auf DRS1. Den Landeskirchen laufen die Mitglieder davon. Bahnhofskirchen im Hauptbahnhof Zürich hingegen kann sich nicht über Besucherschwund beklagen. Das heisst aber nicht, dass sich Seelsorgerinnen und Seelsorger von der Bahnhofskirchen zurücklehnen können. Man muss sich aufs Leben mit all seinen Höhen und Tiefen einlassen und die neuen Chancen sehen, die jeden Tag bietet, sagt die katholische Bahnhofseelsorgerin Rita Inderbizin. Wo tanken Sie Kraft auf für Ihre Arbeit in der Zürcher Bahnhofskirche? Das erzählt sie der Nathalie Zeindler hier im «Menschen und Horizonte».
Rita Inderbizin, jetzt haben wir viel über Ihren beruflichen Alltag geredet. Wie muss man sich denn Ihr Leben vorstellen, wenn Sie die Türen der Bahnhofskirche zu Abend zumachen?
Dass ich es geniesse, meine Freizeit. Dass ich es geniesse, wieder zu arbeiten zu kommen. Dass ich meine Beziehungen pflege, die ich habe. Dass ich die auch sehr geniesse, dass ich die darf habe. Ich habe sehr, das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen, sehr ein breites Beziehungsfeld. Ich habe zu Biel gearbeitet, ich habe zu Laufen gearbeitet, ich habe zu Zürich gearbeitet. Ich habe von dort her wirklich zu Küsnacht aufgewachsen, bin heute immer noch vernetzt mit der Bethlehem-Mission Immensee. Also das ist ein breites Feld und das ist mir wichtig. Und ich versuche das zu pflegen, versuche aber auch Zeit für mich zu haben, wie ich schon gesagt habe, auch mit einer Schifffahrt oder einer Velofahrt. Und ich habe eine Familie, also meine Eltern, die leben und sind mir sehr wichtig, versuche ich auch zu pflegen, dass wir Zeit haben füreinander. Und meine Schwester hat mir schon so viel Zeit geschenkt, ich versuche auch mit ihr Zeit zu verbringen, mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, die auch schon gross und draussen sind. Das ist ein Beziehungsnetz, das mir wichtig ist. Und ich wohne im gleichen Haus wie die Eltern. Das heisst, ich gehe eigentlich meistens noch bei den Eltern vorbei. Das gehört so ein bisschen dazu. Die Mutter, wenn sie fit ist und daheim, kommt sie etwa am Morgen zum Kaffee vorbei. Das ist, ja. Und ich fühle mich eigentlich nicht allein. Also gut, ich habe auch feste Beziehungen, sowohl da in Zürich bei einer Freundin, wo ich absteigen kann. Das sind mir wichtige Sachen, die ich pflege.
Freundschaften sind der Rita Inderbitzin wichtig. Das sei vor allem im Zeitalter von Facebook, wo sich viele Leute fast nur noch virtuell begegnen, besonders wichtig. Aber auch das Internet ist an der Kirche nicht spurlos vorbeigegangen. Die Bahnhofkirche ist auch im Netz präsent. Die Kirche muss also mit diesen Entwicklungen Schritt halten. Das weiss auch die Rita Inderbitzin.
Ich denke, das geht nicht so sehr darum, Mitglieder zu verlieren, sondern auch um Präsenz, um das auch zu öffnen, unser Angebot, das wir haben. Zum Beispiel das Wegwort. Wir schreiben ja jeden Werktag so ein Wegwort. Wir stellen das ins Internet, wo man das lesen kann. Es gibt sehr viele Leute, die das machen. Man kann das auch abonnieren. Wir haben über 700 Leute, die das Wegwort abonniert haben. Man kann es neu auch als App auf dem iPhone haben. Und das wird wirklich benutzt. Und ich denke, es gibt viele Leute, die wirklich einen Tageseinstieg suchen, einen guten Gedanken, ein spirituelles Wort, vielleicht auch einfach einen Kick in den Tag und dafür das Wegwort brauchen oder geniessen. Ich habe jetzt auch von meinem Freundeskreis, seit ich natürlich da auch etwa ein Wegwort schreibe, gibt es doch auch Leute aus dem Freundeskreis, die das abonniert haben oder die immer wieder reinschauen und lesen und schon gehört, dass sie das brauchen, auch mal an einem Sitzungsanfang oder einfach so für einen Einstieg. Und das erleichtert an manchen dann die Arbeit, weil sie dann nicht selber etwas schreiben müssen, sondern da können. Und von daher finde ich das sehr, sehr sinnvoll und auch wertvoll. Und ist natürlich auch für unsere Bekanntheit wichtig, dass die Leute wissen, dass die Bahnhofkirche gibt, dass sie da vorbeikommen für ein Gespräch oder für Stille.
Die Bahnhofkirche ist gut besucht und es findet ja auch regelmässige Seelsorgegespräche statt. Fühlen sich jetzt Psychologen da ein bisschen an den Rand gedrängt von den Spezialseelsorgern, die ja auch kein Geld verlangen?
Die Bahnhofkirche ist keine Konkurrenz zu den Psychologen. Es gibt auch Leute, die wir bewusst einladen, weiterleiten, ihnen empfehlen, weiterzugehen zu einem Psychologen, zu einer Psychologin. Wir sind auch keine Konkurrenz für die Pfarreien. Es tut mich ganz wichtig, das da zu sagen, weil die Leute gehen weiterhin in die Pfarreien. Sie brauchen das auch in den Pfarreien. Wir bieten da keine Gemeinschaft. Und das ist das, was in den Pfarreien wichtig ist, wo auch viel da wird von den Seelsorgenden in den Pfarreien, dass das möglich ist, das Gemeinschaftserlebnis. Und das können wir da nicht bieten. Bahnhofkirche hat ihren Sinn wirklich im Vorbeikommen. Auch die Leute, die da kommen. Es gibt Leute, die haben Zeit, die den Zug überspringen und haben für eine Stunde Zeit für ein Gespräch. Aber wir haben auch viele Leute, die kommen, ich habe 10 Minuten und muss wieder auf den Zug. Also Leute, die wirklich in der Hektik innen einfach noch einen Moment und den wollen ausnutzen und den da ausnutzen. Und Bahnhofkirche ist ein Bedürfnis. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, verdienen ihr euch das Geld mit da sitzen und nichts tun. Es gibt Tage, wo nicht viel Gespräch stattfindet, aber es gibt Tage, wo sehr viel und sehr wichtige Gespräche stattfindet. Mich erstaunt es manchmal selber noch, obwohl ich jetzt da schon ein Zeitchen da arbeite, wie viele Leute das da einfach in die Kirche hineinkommen, vielleicht nur ein Wegwort holen, vielleicht eine Kerze anzünden, vielleicht nur einen Moment her sitzen. Es hat schon Freiwillige gegeben, die gesagt haben, oh, ich sollte unbedingt ein bisschen den Wachsweg nehmen rund um die Kerze. Aber es ist immer jemand in der Kirche, also es ist fast nicht möglich. Und es ist wirklich so, dass wir 300 bis 500 Leute da zu Besuch haben täglich. Und ich denke wirklich, es ist ein Bedürfnis, wo wichtig ist, dass das auch möglich ist, dass die Leute das haben.
Rita Inderbitzin macht auch nach vielen Seelsorgegesprächen keinen müden oder abgestumpften Eindruck. Damit sie ein bisschen Luft zwischendurch bekommt, legt sie auch einmal die Jacke an, geht etwas posten oder läuft einmal um den Bahnhof herum. Man müsse sich immer Sorge tragen, sagt sie. Nur so gelingt es einem, anderen Leuten Kraft zu geben. Manchmal denkt sie auch über ihre eigenen Worte nach und fragt sich, ob sie den Leuten nicht noch andere Impulse hätte auf den Weg geben können.
Diesen Gedanken begleitet sie dann häufig auch noch nach dem Feierabend.
Ich muss natürlich auch sagen, ich mache die Arbeit sehr gern. Ich bin sehr gern da. Ich finde es immer wieder ganz etwas Spezielles, wenn Menschen sich so öffnen und erzählen aus ihrem Leben, aus ihrem Schwierigen vom Leben, aus ihrem Schönen vom Leben, wo ich teilhaben darf und sie ein Stück begleiten, auch wenn ich sie nur einmal sehe. Und ich erlebe das schon auch als grosses Geschenk, das ich auch als das nehmen kann.
Sie sind Seelsorgerin mit Leib und Seele, haben aber auch einmal als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin gearbeitet. Welche Rolle spielt denn der Beruf heute noch in Ihrem Leben?
Also der Beruf als solches nicht. Wahrscheinlich habe ich in der Ausbildung Sachen gelernt, die mir heute noch zu gut kommen. Und eins, was sicher ist, ich fahre ja relativ viel Zug. Es wird wieder so dunkel und kühler und man kann warme Sachen brauchen. Und ich tue im Zug auch gerne etwas lismen. Auch das hilft mir, so etwas abzulismen oder auch gute Gedanken einzulismen. Ist auch sehr erfüllend. Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich den Beruf Handarbeit und Hauswirtschaftslehrerin auch gelernt habe, weil man nachher ein Resultat sieht. Nach einem Gespräch sieht man nicht unbedingt etwas, ohne es kommt jemand zurück und sagt Danke oder hat gut getan. Oder man sieht es den Leuten, wenn sie gehen. Aber so, wenn man eine Pulli gelesen hat, hat man doch etwas in der Hand.
Rita Inderbitzin macht sich parat fürs Abendgebet. In der Kapelle brennen viele Kerzen, ein Blumenstrauß steht auf dem Tisch und ein paar Leute sitzen ab oder schreiben etwas ins Gedenkbuch.
Erwarte nicht, dass im Winter schon die Rosen blühen und dass du Sonnenblumen gar im Frühjahr schneiden kannst. Es kann nicht alles, was wir wollen, zu jedem Zeitpunkt auch gelingen. Es gilt, den richtigen Zeitpunkt wahrzunehmen für alle Pläne, die wir gern in Angriff nehmen wollen und für die Worte, die wir einem anderen Menschen sagen möchten. Nur dann kann sich erfüllen, was wir wünschen und unser Leben voller Segen fruchtbar sein. Ich wünsche Ihnen ein gutes Heimkommen und einen gesegneten Abend. Auf Wiedersehen.
Die katholische Bahnhofseelsorgerin Rita Inderbitzin, die in der Bahnhofskirche am Hauptbahnhof Zürich arbeitet, porträtiert von der Nathalie Zeindler für DRS1. Das war eine Sendung «Menschen und Horizonte». Und wenn Sie die verpasst haben, gerade, dann können Sie zum Beispiel am nächsten Dienstag zu Abend hören hier auf DRS1. Wir wiederholen sie zwischen 9 und 10. Oder Sie finden sie auch im Internet drs1.ch. Und wenn Sie gerne eine CD hätten von einer, haben Sie die Möglichkeit, eine Woche lang sie zu bestellen, immer an den Werchtigen, vom 8. Uhr am Morgen bis zu oben am 6. Uhr. Das ist die Telefonnummer 0848 840 800 0848 840 800. Eine CD kostet 31,90 Franken und die Lieferfrist ist etwa 14 Tage.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.